Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, der Podcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Mein Name ist Theve Schäfer und das hier ist Folge 243. Heute geht's vor allem ums Rochus-Hospital und dessen Zukunft. Es gibt nämlich einen neuen Mann, ziemlich weit vorne an der Spitze, ein Interimsmanager namens Stefan Schad. Er gilt als Experte für Krankenhaustransformation und Restrukturierung. Was das für Castrop-Rauxel bedeuten kann, gerade angesichts der Krankenhausreform, bespreche ich mit Tobi Weckenbrock. Dann schauen wir auf ein Thema, das viele Familien betrifft, nämlich Geburten. Seitdem die Geburtsstation im Rochus-Hospital geschlossen wurde, gibt es in Castrop-Rauxel nur noch sehr wenige davon. Meistens dann zu Hause oder in der Nachbarstadt. Darüber spreche ich dann mit Sophie Schädel und wir schauen nach Datteln, wo ein Baby aus Castrop-Rauxel direkt mal Krankenhausgeschichte geschrieben hat. Außerdem geht es um das Berufskolleg Castrop-Rauxel. Es wird 150 Jahre alt und Tobi Weckenbrock hat mit Schulleiterin Birgit Becker über die Schule gesprochen, die älter ist als die Stadt selbst, kann man sagen. Die Stadt feiert ja dieses Jahr 100-Jähriges. Und wir sprechen über die Frage, warum berufliche Bildung heute so wichtig ist. Bevor wir zu diesen Hauptthemen kommen, geht's aber erstmal los mit den Kurznachrichten. Globus. Los geht's bei Globus. Dort gibt es am 21. Juli erstmals eine sogenannte stille Stunde. Zwischen 18 und 21 Uhr soll der Einkauf dann deutlich reizärmer ablaufen. Das heißt, weniger Licht, keine Musik, keine Durchsagen und Kassentöne nur dort, wo sie wirklich nötig sind. Das Angebot richtet sich besonders an neurodivergente Menschen, zum Beispiel mit Autismus oder ADHS, aber auch an hochsensible Menschen. Also an alle, für die ein normaler Supermarktbesuch schnell zu laut, zu hell oder zu voll werden kann. Globus will damit mehr Teilhabe im Alltag ermöglichen. Erstmal soll die Aktion monatlich stattfinden. Wenn die Resonanz sehr gut sein sollte, könnte es künftig auch häufiger solche ruhigen Einkaufszeiten geben. Eine dauerhafte, stille Markthalle ist aber nicht geplant. Gärtner. Castrop-Rauxel nimmt Abschied von Fritz Drippe. Der langjährige Chef der Gärtnerei Drippe ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Viele Menschen in der Stadt kannten ihn nicht nur als Gärtnermeister, sondern auch als jemanden, der wirklich beraten konnte. Sein Sohn Ulf sagt, viele Kunden seien mit ganz anderen Blumen nach Hause gegangen, als sie sie vorher eigentlich kaufen wollten. Aber immer, weil Fritz Drippe genau wusste, was funktionieren würde. Die Geschichte der Gärtnerei reicht bis in die 30er Jahre zurück. Fritz Drippe übernahm den Betrieb in den 60er Jahren selbst und entwickelte ihn an der Hernerstraße weiter. 1997 gab er die Gärtnerei dann an seinen Sohn Ulf ab. Trotzdem blieb er dem Betrieb bis ins hohe Alter eng verbunden. Mit dem Rollator kam er noch in die Gewächshäuser, schaute nach dem Rechten und mischte sich gelegentlich auch nochmal ein. Zur Beerdigung blieb die Gärtnerei einen Tag geschlossen. Mein Kollege Tobi hat einen ausführlichen Text über Fritz Drippe geschrieben und den findet ihr bei ruhrnachrichten.de/castrop. Kohle. Castrop-Rauxel hat in Berlin gegen die Finanznot der Städte protestiert. Vertreter der Verwaltung, der Feuerwehr, des EUV und der Bürgermeister waren Teil der bundesweiten Aktion des Bündnisses für die Würde unserer Städte. Die Botschaft war klar, die Kommunen können viele Aufgaben kaum noch bezahlen. In Castrop-Rauxel liegt das Haushaltsdefizit in diesem Jahr bei rund 45 Millionen Euro. Und auch in den nächsten Jahren sieht es nicht wirklich besser aus. Auf den Plakaten der Demonstranten standen Sätze wie leere Kassen, kaputte Klassen oder die Kommune rutscht in die Pleite. Gemeint sind konkrete Folgen der Finanznot. Schwimmbäder, Kitas, Straßen, Feuerwehr, Grünpflege, Service im Rathaus, also viele Dinge, die Menschen vor Ort direkt spüren, sind natürlich von der Geldknappheit betroffen. Vor dem Kanzleramt sagte der Bürgermeister, am Ende badeten die Bürgerinnen und Bürger diese Finanzkrise aus und das könne doch nicht sein. Startups. In der Castroper Altstadt laufen die Mietzuschüsse für neue Geschäfte aus. Bis Ende 2027 können Gründerinnen und Gründer noch über ein Landesprogramm unterstützt werden. Ab 2028 gibt es nach aktuellem Stand dann kein Nachfolgeprogramm mehr. Die Mietzuschüsse haben in den vergangenen Jahren seit 2021 geholfen, Leerstände zu reduzieren. Neue Geschäfte konnten somit mit deutlich niedrigeren Mieten starten. Ich nenne mal ein aktuelles Beispiel. Der Immobilienmakler Michael Tschark eröffnet ja bald diesen Monat noch an der Münsterstraße sein erstes eigenes Ladenlokal. Und der zahlt durch die Förderung zunächst nur einen Bruchteil der eigentlichen Miete, die man an der Münsterstraße zahlen würde. Einen großen Teil übernimmt das Land, einen kleineren Teil die Stadt und der Vermieter verzichtet ebenfalls auf einen Teil der Kaltmiete und so spart sich Tschark in den anderthalb Jahren, die Förderung jetzt bis Ende 27 noch läuft, mehr als 20.000 Euro. Und er hat selber zu mir im Gespräch gesagt, natürlich ist diese Förderung hammernützlich und es wäre viel schwieriger geworden, sich anzusiedeln ohne diese Hilfe. Er möchte sich jetzt da am Standort halten und sich weiterentwickeln. Und genau dafür war das Programm gedacht. Es sollte ein leichterer Start werden für Gründer, damit sie ein Geschäft etablieren können. Die Stadt kann das aber wegen der eigenen Haushaltslage, die ich eben schon erwähnt habe, nicht alleine fortsetzen. Und vom Land ist eben auch kein Fortsetzungsprogramm geplant. Das war aber eigentlich auch von Anfang an klar. Dieses Förderprogramm hatte ja eine feste Laufzeit und die geht dann nun zu Ende. Kino. Castrop-Rauxel bekommt eine große Leinwand. Ab September startet das Bürgerkino Kino AG. Dahinter stehen Ehrenamtliche um Stefan Krupper, Stefan Achenbach, Martin Trottenberg und Adrian Tawasi von der VHS. Gespielt wird in der Aula des Adalberg-Stifter-Gymnasiums. Dort ist Platz für rund 300 Menschen. Zum Auftakt am 24. September läuft direkt mal Blues Brothers. Danach soll das Publikum stärker mitentscheiden können. Für den zweiten Film ist eine Online-Abstimmung geplant. Später sollen auch eigene Vorschläge von Publikum möglich sein. Das Projekt ist nicht kommerziell gedacht, sondern es geht um Kultur, Gemeinschaft und darum, wieder einen Treffpunkt zu schaffen. Weitere Termine sind schon mal geplant für den 5. November und den 3. Dezember. Das waren die Kurznachrichten für diese Woche und jetzt machen wir direkt weiter mit den versprochenen Hauptthemen und es geht ums Rochus Hospital. An meiner Seite im Studio Tobias Weckenbrock, herzlich willkommen.
Oh, danke, Theo, ich grüße dich, hi.
Tobi, wir wollen über das Rochus Hospital sprechen, eins der beiden Krankenhäuser in unserer Stadt. Da verändert sich einiges in letzter Zeit und zwar wurde ein Krisenmanager eingestellt, kann man das so nennen? Der Mann heißt Stefan Schad.
Ja, genau. Eigentlich vielleicht besser noch Interimsmanager, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass das Rochus jetzt eine akute Krise hat. Das könntest du vielleicht besser beschreiben. Du warst ja sogar da am vergangenen Wochenende und hast dich da umgeschaut, ne?
Ja, ich war beim Tag der offenen Tür. Da war jetzt von irgendwelchen Krisen oder großen Umstrukturierungen gar nichts zu spüren. Da ging es einfach darum, dass sich das Rochus präsentieren wollte. Zum ersten Mal seit 7 Jahren, sagte mir der Sprecher vom Rochus, haben die da ihre Türen aufgemacht und sehr viele Gäste haben sich dafür interessiert. Viele Kinder waren dabei und wollten sich einfach mal angucken, wie Ärzte überhaupt so arbeiten. Und das war auch wirklich cool gemacht.
Da konnte man so Teddys operieren, ne? Oder was
ja,
war da los?
Da gab es ganz viele Mitmachaktionen. Also Teddys operieren, aber auch den OP-Saal besichtigen, mit Ärzten sprechen. Und da wurden dann ja das so kindgerecht auch aufbereitet. Also da konnte man sehen, wie eine Kamera eingesetzt wird, quasi eine Sonde, die dann in ein Modell, was ein Körper quasi war, reingeführt wurde. Und dann konnte man mit der Kamera sich dann in diesem Ding umgucken, so wie es bei einer Operation dann unter der Bauchdecke auch wäre. Und da waren dann anstatt irgendwelchen Organen dann so Süßigkeiten. Und die Kinder konnten dann auch selber irgendwie da so ein bisschen rum und versuchen, die Süßigkeiten rauszukriegen und
ja, cool.
So.
Witzige Idee. Jetzt sag mal, Hand aufs Herz. Du kennst das ja noch nicht so lange wie ich, dieses Rochus Hospital. Und natürlich bei einem Tag der offenen Tür präsentiert sich eine Einrichtung immer sehr, sehr freundlich, positiv und so weiter. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Du hast ja auch genauer hingeschaut. Sah das für dich da so aus wie ein altes, gammeliges Krankenhaus, das es bald nicht mehr gibt?
Mein erster Eindruck, ich war zum ersten Mal da. Nein. Also das Personal war wirklich, wirklich freundlich. Also Tag der offenen Tür, glaube ich, hat jetzt nicht immer jeder Bock drauf auf einen Samstag, wenn man jetzt auch in anderen Unternehmen sich umgucken würde. Aber da war es wirklich so, dass jede Station, also da konnte man in jedem Raum irgendwie was anderes machen, kamen die Leute auf mich zu und hatten auch wirklich ein Lächeln auf dem Gesicht. Die Initiative für den Tag der offenen Tür soll auch aus der Mitarbeiterschaft selber gekommen sein. Und dann durfte ich hier irgendwie was über Händehygiene lernen und da wurde dann Blutzucker gemessen und ja, sehr, sehr freundlich zuvorkommend. Und die Räumlichkeiten, also ich habe jetzt nicht so den Vergleich, weil ich operiert wurde ich zum Glück zuletzt, als meine Weisheitszähne gezogen wurden, vor 10 Jahren. Da habe ich jetzt nicht so den Vergleich, aber es sah für mich aus wie ein OP-Saal. Und,
der ist erst vor 10 Jahren neu gebaut worden, ungefähr. Ne? Also das ist ein 160 Jahre altes Krankenhaus, keine Frage. Das ist ja auch eine tolle Tradition, eine wunderbare Historie. Natürlich ist man dann auch schon so ein bisschen Dino, aber an vielen Stellen ist dieses Krankenhaus auch sehr mitgegangen mit dem Zeitgeist. Hat vor 15 Jahren ja zum Beispiel die Kreissäle neu gemacht in der ehemaligen Kapelle. Viel Geld investiert. Gut, die Kreissäle sind Vergangenheit. Dazu hören wir gleich auch nochmal was mit der Kollegin, wenn ich da richtig informiert bin. Die Sophie wird darüber ein bisschen was erzählen. Aber dieser OP-Trakt war ein Rieseninvest und da haben die nochmal einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand genommen. Man hört nur immer, ach, ist dieses Rochus überhaupt noch lange da? Und ich kriege auch öfter mal Informationen zugespielt, ob die jetzt stimmen oder nicht, aber dass man munkelt, dass es vielleicht bald zu Ende sein sollte. Und in diese Kerbe schlägt ja auch ein Bericht, den ich kürzlich gemacht habe, über eine vorübergehende Schließung der Station 2A, die in den Sommerferien nicht weiter betrieben wird, aber dann im Herbst wieder aufmachen soll. Und dann hieß es sofort, ja, ja, das im Herbst, das machen die eh nicht wieder auf und so weiter. Gegenüber mir haben sie beteuert, dass sie das so planen, dass sie das machen wollen und dass das nur mit der geringen Auslastung der Station im Sommer zusammenhängt. Aber gut, da müssen wir den Herbst vielleicht noch abwarten. Aber das spielt immer in diese Kerbe rein, hatte ich ja schon gesagt, dass es da Gerüchte gibt, dass die Trägergesellschaft, die Paulusgesellschaft, an dem Rochus-Hospital gar nicht mehr ganz so viel Freude hat, also in finanzieller und organisatorischer Hinsicht.
Also die haben auch Häuser in Dortmund, oder?
Genau, die haben in Hörde ein Krankenhaus, das St. Josef, die haben in Kirchlinde, also hier an der Stadtgrenze zu Frohlinde, das Krankenhaus West. Und das haben sie mit einem neuen Bettenhaus ja auch sehr, sehr kräftig nochmal ausgebaut in den vergangenen Jahren. Also da ist auch ein zweistelliger Millionenbetrag reingeflossen. Also insofern, es wirkt schon eigentlich wie eine vitale Gesellschaft. Es gibt auch noch einen größeren Verbund der Paulusgesellschaft. Da sind dann noch Schwerter und Lühner und Werner, Werner an der Lippe, Krankenhäuser mit drin. Und auch noch ein paar weitere in Kuhl, also in Dortmund und so. Also klar, es gibt Krankenhausverbünde und logisch, durch die Bundesreform der Krankenhäuser gibt es natürlich auch Druck auf diese Gesellschaften. Die müssen schon gucken, dass sie Effizienz steigern zum Beispiel, dennoch für eine gute Krankenversorgung in der Fläche weiterhin sorgen. Und das sorgt aber am Ende natürlich dafür, dass sich eine Gesellschaft mit mehreren Standorten dann schon überlegt, was machen wir eigentlich in Zukunft noch wo? Und es gibt eine generelle Abkehr davon, alles überall anzubieten und sich an einigen Standorten dann eben zu spezialisieren auf die Dinge, die man dort besonders gut kann. In Kirchlinde fällt einem sofort zum Beispiel ein die orthopädische Chirurgie, wo also viel Hüft- und Kniegelenke operiert werden. Das heißt, die Leute sind, glaube ich, gut beraten, wenn sie für eine Knie- oder Hüft-OP dorthin gehen.
Es geht ums Geld. Kann ich das so zusammenfassen?
Genau, am Ende geht es ums Geld. Das Gesundheitssystem ist in Deutschland ja, glaube ich, im internationalen Vergleich sehr angesehen, was die Qualität der Versorgung angeht, aber eben nicht, was die Finanzierung angeht. Da ist vieles einfach irgendwie zu teuer und wir selbst wissen als Arbeitnehmer, Krankenversicherungsbeiträge sind in den letzten Jahren gestiegen. Dadurch ist aber jetzt zwar mehr Geld vielleicht im System, aber eben nicht auskömmliche Finanzierung gewährleistet für so manches Krankenhaus. Auch vom evangelischen Krankenhaus hier in Castrop-Rauxel habe ich vor einigen Jahren ja mal berichtet, dass erstmals in der Bilanz eine rote Zahl unterm Strich stand beim Jahresabschluss. So, und will nur sagen, das bedeutet einfach, die Krankenhäuser müssen gucken, wie sie zukunftsfähig bleiben, ne?
Im Rochus hat es ja schon dazu geführt, dass die Geburtsstation geschlossen wurde.
Letztes Jahr, genau.
Wer unsere Berichterstattung ein bisschen verfolgt hat, hat das mit Sicherheit mitbekommen. Das alleine war schon einen Aufschrei wert. Und als dann auch noch eine Schönheitsklinik in genau diese Räume gezogen ist, war dann auch nochmal der Ärger groß, weil die Leute eben sagen, das ist ein Krankenhaus, das ist dafür da, dass wir gesund sind und dass wir irgendwie alles, was wir brauchen, von einem Krankenhaus da vor Ort haben. Also die Akzeptanz in der Gesellschaft ist jetzt noch nicht so richtig dafür da, dass Krankenhäuser sagen, ja okay, wir machen nur noch das und dann machen wir noch eine Schönheitsklinik, weil das bringt mehr Geld. Jetzt haben wir gerade ganz am Anfang schon angesprochen, dass da ein neuer Mann eingestellt wurde, ziemlich an der Spitze, Stefan Schad. Tobi, wer ist das?
Stefan Schad ist eigentlich tätig für ein Unternehmen aus Münster, eine Beratungsagentur und in dieser Rolle ist er jetzt in die Geschäftsführung aufgenommen worden. Das haben wir erfahren durch eine Pressemitteilung aus der Paulusgesellschaft. Das heißt, neben Regina Luckner, die in der Geschäftsführung der Paulusgesellschaft tätig ist, ist da jetzt ein zweiter Mann, der aber, naja, man kann da eigentlich nicht von einer Festanstellung so richtig sprechen, sondern der ist eher so als Interimsmanager bekannt. Er hat in mehreren Klinikgesellschaften zuvor schon gearbeitet, auch im Frankfurter Raum zum Beispiel und hat früher auch selbst in der Geschäftsführung vor Ort gearbeitet, ist aber inzwischen als Geschäftsführer einer Beratungsagentur tätig. Bleibt das auch? Und man kann also davon ausgehen, dass er jetzt nicht hier bis zum Lebensende arbeiten wird, sondern dass er, 43 Jahre alt ist er übrigens, dass er jetzt hier ist, um in der Trägergesellschaft Paulus was zu verändern, glaube ich einfach.
Bei Interimsmanager musste ich direkt an Interimstrainer denken. Das ja. machen die beim Fußball immer, genau. Wenn es scheiße läuft. Und dann kommt Dieter Hecking in der Regel oder Bruno Labbadia.
Früher war es Friedhelm Funkel oder so.
Ja, genau. Und dann muss der da die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja. Ist das auch wieder so gedacht?
Also
ist
bei
es, diesem ist es schon so weit, dass sie so dringend Hilfe brauchen?
Bei diesem Konstrukt kann ich mir nur vorstellen, dass das natürlich dafür steht, dass auch zum Teil unbequeme Veränderungen durchgezogen werden. Das kann immer eine Geschäftsführung, die aus dem Bestand kommt, schwieriger machen als jemand, der so von draußen kommt, der von draußen draufschaut, also nüchternen Blick auf Zahlen hat, ein Manager. Und der vielleicht auch weiß, gut, ich kann jetzt hier ein bisschen wüten, in Anführungsstrichen, und bin dann ja nach einem oder zwei Jahren, die ich das Mandat hier jetzt habe, dann woanders und mache das Gleiche nochmal. Das heißt, klingt ein bisschen böse, könnte man aber sagen, ja, nach mir die Sintflut. Oder aus Manager-Sicht gesprochen, ich bin für unbequeme Entscheidungen da, um die Gesellschaft aber in eine gute Zukunft zu führen und muss aber dafür auch zum Teil Änderungen vornehmen, die hier vor Ort vielleicht nicht so gut ankommen. Und kann das eben auch ganz gut vertreten, weil ich am Ende ja dann auch wieder weg bin und nicht hier bleiben muss, um vielleicht hinterher auch dann Schimpf und Schande zu ertragen. So könnte man das aus meiner Sicht vielleicht einschätzen und beurteilen. Natürlich an seiner Seite ist auch Frau Luckner, die ist schon länger da und ist in ihrer Rolle dadurch auch gestärkt worden, dass ein langjähriger Geschäftsführer, der Clemens Galuschka, in den Ruhestand gegangen ist vor über einem Jahr. Insofern ein Zweiergespann an der Spitze ist immer gut und sie wird natürlich diese Entscheidung auch mittragen. Ganz sei mal dahingestellt, wie sie am Ende auch ausfallen. Ich weiß darüber nichts und die Gesellschaft Paulus sagt auch, dass Stefan Schad jetzt erstmal ankommt, sich ein Bild über die einzelnen Standorte vor Ort auch verschafft, mit Führungspersonal vor Ort sprechen wird, vielleicht auch mit anderen Mitarbeitern aus unteren Ebenen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, und dann mit einem Blick auf Zahlen und auf Standorte am Ende gucken wird, als erfahrener Mann aus anderen Kliniken, wie man jetzt im Angesicht der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und politischen Rahmenbedingungen jetzt zukunftsfähig weiterarbeiten wird. Und natürlich ist dem auch bewusst, dass dieses Rochus-Hospital eine gesellschaftliche Bedeutung in Castrop-Rauxel hat. Menschen sind dort, weiß nicht, geboren, operiert worden, haben Kinder bekommen. Man hat eine familiäre Bindung zu diesem Krankenhaus. Aber man muss auch sagen, Castrop-Rauxel ist eine Stadt von 75.000 Einwohnern mit zwei Krankenhäusern. Das ist nicht unbedingt vielleicht notwendig, gerade weil man sich ja auch in einer Lage befindet, wo rundherum in Bochum, Herne, Recklinghausen, auch selbst Datteln, Dortmund sich weitere Krankenhäuser auch in unmittelbarer Nähe befinden. Ich selbst kann da einen kleinen Schlenker zu machen. Ich komme aus Rheine im Münsterland. Das ist fast Niedersachsen von hier aus gesehen. Und die Stadt ist praktisch genauso groß wie Castrop-Rauxel. Hat dort aber eine Mittelzentrumsfunktion, weil Münster 50 Kilometer entfernt die nächstgrößere Stadt ist, so, und Rheine die größte Stadt da im Kreis Steinfurt. Die hatte, als ich Kind war, auch zwei Krankenhäuser. Und in der Phase, in der ich jugendlich wurde, wurde eins der beiden Krankenhäuser, man könnte sagen, geschlossen oder zumindest umfunktioniert. Also man hat das Krankenhaus praktisch geschlossen, sich auf das Größere vor Ort fokussiert, und in dem geschlossenen Krankenhaus, wo auch vor der Zeit, weiß ich nicht, Geburten und alles Mögliche, Blinddarm-OPs und alles Mögliche gemacht wurde, fokussiert auf eher so Pflege für Tageskliniken, für ältere Menschen. Man hat dann später dort eine LWL-Klinik für Psychiatrie mit einer Station vor Ort untergebracht und so. Also man hat im Prinzip für dieses uralte Jacobi-Krankenhaus in Rheine eine neue Funktion in der Stadt entwickelt und gefunden. Unter anderer Trägerschaft auch zum Teil, aber eben eins von zwei Krankenhäusern geschlossen. Da haben damals auch halb Reinhard aufgeschrieben, man kann doch nicht dieses Krankenhaus zumachen, das hat so eine lange Geschichte und ist so wichtig. So, und letztlich hat das da funktioniert. Es gibt diesen Jacobi-Krankenhausstandort noch neben dem großen Matthias-Spital, und das Leben ging halt irgendwie weiter. Und auch die Beschäftigten, das ist ja auch immer ein Thema, die Beschäftigten, die dort arbeiten, haben auch irgendwo anders neue Beschäftigung gefunden.
Aber so weit sind wir ja noch lange nicht.
Tobi. Nee, genau. Ich will nur das einmal so einwerfen. Wir sind noch lange nicht so weit, dass das geschlossen wird. Aber
das
diese,
letzte Mal, als wir die Frage gestellt haben an Frau Luckner, hat die, glaube ich, gesagt, das sind Fake News.
Genau.
Wenn jemand das sagen würde, das Hochhaus macht bald dicht.
Genau, das ist ganz wichtig. Finde ich sehr, sehr gut, dass du mich da ein bisschen runterholst und zurückholst. Ich werde halt manchmal beschossen von so Nachrichten oder Anruf, kriege Anrufe, du musst mal nachhören, da wird geschlossen und so. Nein, da wird erstmal nicht geschlossen. Aber vielleicht muss man aus Sicht einiger diesen Worst Case einfach vielleicht schon mal mitdenken. Das ist so auch natürlich unsere Aufgabe, alles in so einen größeren Zusammenhang einzuordnen. So, aber ansonsten müssen wir mal abwarten, was jetzt Herr Schad vorhat. Wir haben ihm schon eine Anfrage geschickt über die Paulusgesellschaft, ob wir nicht mal sprechen können. Da hat uns der Pressesprecher gesagt, wir lassen den jetzt erstmal hier ankommen und warm werden, und dann ist er auch gerne zum Gespräch mit uns bereit. Darauf freuen wir uns schon, weil wir da natürlich hoffen, dass wir da auch ein bisschen mehr vielleicht erfahren über die Strategie oder seine Ideen, mit denen er kommt.
Interessanterweise war es beim Tag der offenen Tür so, dass dieses Thema praktisch von niemandem besprochen wurde. Also natürlich die Verantwortlichen da wollten jetzt erstmal, dass es an diesem Tag darum geht, hier, das sind wir und das können wir leisten, und diese Mitarbeiter stecken da drin, und das wollten sich halt von der besten Seite zeigen. Aber ich kaufe denen das auch ab, dass es an dem Tag nicht darum ging, sondern die Leute haben halt Fragen gestellt, die sie direkt betreffen. Ne? Also wie, welche Operation kann ich hier machen? Ich habe irgendwie diese Beschwerden und ich weiß, da kommt irgendwas auf mich zu, welche Ärzte arbeiten hier, und dann schon erste Beratungsgespräche. Und dann ging es auch um sowas wie Vorsorge. Der Bürgermeister war zum Beispiel auch da, und wir haben dann über Vorsorge gesprochen, und er hat sich dann auch irgendwie überreden lassen oder mehr oder weniger sich selbst überredet, dass er auch mal wieder zur Vorsorge müsste und so. Und um solche Themen ging es dann, und da haben dann diese wirtschaftlichen Gedanken erstmal gar keine Rolle gespielt. Oder es wurde sich auch über Ausbildungen im Rettungsdienst informiert und so, solche Sachen.
Ist auch super und, wichtig. Genau. Ja, ich will auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe sehr enge Verbindungen auch zu diesem Rochus-Hospital. Mein Kind ist da geboren. Ich war selbst mal bei einer Operation als Reporter dabei. Da sind absolute Koryphäen zum Teil in den Chefabteilungen als Ärzte und auch als Pflegepersonal beschäftigt. Da habe ich beobachtet oder verfolgt eine Operation, so eine Viszeraloperation. Also so ganz feine Technik, die du auch schon vorhin angesprochen hast, vom Tag der offenen Tür, irgendwie an den Lymphbahnen im Körper und so. Das war super spektakulär mit so Robotiktechnik und wirklich Wahnsinn. Also Hut ab vor dem, was da geleistet wird. Ne? Also ich finde auch, dass das Rochus-Hospital hier eigentlich eine Zukunft verdient hätte. Nur ich werde ja immer bespielt von allen möglichen Kanälen, und diese Sorge umtreibt offenbar sehr, sehr viele Menschen.
Wie es dann weitergeht, lest ihr auf jeden Fall bei uns. Und wenn wir ein Interview mit dem Herrn Schad, Interimsmanager, nicht Krisenmanager, bekommen, dann lest ihr auch das bei uns. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Tobi, vielen Dank für deinen Besuch und bis bald mal.
Bis dann.
Wir bleiben im Kosmos Krankenhaus und an meiner Seite ist jetzt Sophie Schädel. Hallo Sophie.
Hi.
Wir wollen über Geburten sprechen. In Castrop-Rauxel gab es ja früher eine Geburtsstation, jetzt aber schon seit einem Jahr nicht mehr. Und du hast mal so ein bisschen Bilanz gezogen, wie es mit den Geburten danach weiterging. Was kann man sagen? Wie haben sich die Geburten in Castrop-Rauxel seitdem entwickelt?
Schlecht. Die gehen quasi gegen Null. Also es ist ja so, dass in der Geburtsurkunde nicht steht, wo wohnt die Familie des Säuglings oder wo wird der später gemeldet, sondern da steht, in welcher Stadt bist du geboren. Und als das Rochus geschlossen hat im Juni letztes Jahr, da ist somit auch die letzte Klinik weggefallen, die in Castrop-Rauxel selber Geburtshilfe angeboten hat. Und ja, tatsächlich gab es in den letzten 12 Monaten genau 5 Babys, die auf dem Stadtgebiet geboren waren.
Woher hast du diese Zahl?
Von der Stadt. Also ich habe mich dafür interessiert, weil ich wusste, dass der Jahrestag ansteht und habe die Pressestelle der Stadt angefragt. Die erfassen leider nicht, wo genau diese 5 Kinder zur Welt gekommen sind. Ne? Also ob das jetzt mit Absicht zu Hause war als eine geplante Hausgeburt, wobei es in Castrop eigentlich keine Hebammen selber gibt, die ich gefunden habe, die Hausgeburten betreuen. Oder ob das so aus Versehen zu Hause war, das passiert ja mal, dass dann alles sehr viel schneller geht als gedacht. Oder aus Versehen so auf dem Weg im Krankenhaus, aber noch im Stadtgebiet. Das erfasst das Standesamt leider nicht. Aber ja, die Zahl 5, die habe ich rausbekommen und die ist sehr viel niedriger als die 600, 800 Geburten, die teilweise früher pro Jahr im Rochus stattgefunden haben.
Hat die Stadt noch was dazu geschrieben oder was für Fragen hast du denen so gestellt?
Nee, ich habe die Frage gestellt, wie viele Kinder waren es und die Antwort war 5.
Es werden ja aber wahrscheinlich nicht im gleichen Maße die Geburtenzahlen von Castrop-Rauxel leeren quasi zurückgegangen sein,
ja.
Sondern die Familien in Castrop-Rauxel kriegen weiter Kinder, nur halt nicht mehr hier innerhalb unseres Stadtgebiets.
Absolut.
Wo kann man denn sonst Kinder kriegen?
In Datteln zum Beispiel, da hat jetzt ein neues sogenanntes Perinatalzentrum aufgemacht. Also perinatal ist so alles, was so rund um die Geburt passiert, während der Geburt, kurz davor, kurz danach. Und da gibt's neue Kreissäle und eine neue eben dieses neue Zentrum. Und da hat kürzlich das erste Baby das Licht der Welt erblickt. Und wie soll es anders sein? Die Familie kommt aus Castrop-Rauxel.
Kommt aus Castrop-Rauxel. Also richtig. Ein Einweihungsparty mit Emilia heißt sie, glaube ich, ne?
Emilia, Castrop-Rauxeler Baby. Und Geburtsurkunde ist natürlich dann Datteln. Ja, genau, ist Eckern.
Also gebürtige Dattelner, die aber im Herzen der Familie quasi Castrop-Rauxeler sind.
Richtig.
Was ist das da für eine Station, die da aufgemacht hat? Das dürfte ja die eine oder andere Familie in Castrop-Rauxel, wo es dann bald vielleicht soweit ist, interessieren. Wie sieht es da aus und wie sind sie so reingestartet jetzt?
Also es gibt mehrere Kreissäle. Die Emilia ist geboren im Kreissaal Holz. Da gibt es dann so eine große Holzfigur. Es gibt auch einen Kreissaal Erde, Kreissaal Wasser und so weiter. Das sagt aber jetzt nicht unbedingt was über die Ausstattung aus. Also heißt jetzt nicht, dass nur im Kreissaal Wasser auch Geburten im Wasser möglich sind, in so einer Geburtswanne oder so. Aber als die Familie da war, denen war das gar nicht so klar, dass sie jetzt da mit Emilia eine kleine Geschichte schreiben in Datteln und auch für Castrop-Rauxel, so als erstes Baby dort und erste Geburt. Und es war wohl auch so ein bisschen chaotisch. Die meinen, sie haben sich sehr wohl gefühlt und Emilia ist wohl auf, die Mama ist wohl auf. Aber es war so ein bisschen wie beim Umzug in eine neue Wohnung wohl, dass erstmal so die Hebammen dann zwischendurch noch nicht so genau wussten, was ist in welcher Schublade und da musste noch irgendwie der Wehenschreiber angeschlossen werden und so, ne? Also das, die leben sich da jetzt alle zusammen ein. Aber als sie das Krankenhaus verlassen haben, da haben wohl die Hebammen gesagt, oh Gott, unser erstes Kind geht. Also die haben im Artikel sehr putzig erzählt, wie das so war.
Du hast auch nochmal so ein bisschen zurückgeschaut, wie das damals, was heißt damals, war vor einem Jahr, ziemlich genau, als die Kreissäle geschlossen wurden in Castrop-Rauxel. Das bedeutet ja was für eine Stadt, ne? Also in der Stadt geboren zu sein, bedeutet Identität. Wenn du gefragt wirst, wo kommst du her? Dann sagst du ja vielleicht zuerst, ja, geboren wurde ich da, aber ich wohne jetzt hier oder so.
Ja.
Wie war damals die Reaktion jetzt rückblickend?
Viel negativ, muss man sagen. Also wir haben, glaube ich, über wenige Themen so viele Artikel geschrieben, wie über dieses Thema in den letzten Jahren. Ich habe über 20 Texte gefunden. Teile der Artikel waren, wie die Klinikleitung das erklärt hat, dass eben das Geld nicht ausreicht, weil mit Geburtshilfe eigentlich in der Regel Minus gemacht wird und nicht Plus. Aber es gab auch ganz viel Kritik von den Hebammen selber, von ganz vielen Lesern auch, die gesagt haben, ich bin in Castrop geboren und bin da super stolz drauf, ich bin im Rochus geboren. Prominenz aus der Politik hat sich gemeldet. Reiko Krawagna hat gesagt, das ist eine große Enttäuschung. Lisa Kapteinert aus dem Landtag von der SPD hat auch gesagt, dass sie das gar nicht nachvollziehen kann. Genau, also damals gab es hitzige Debatten, nicht nur wegen der Identität, sondern auch, wenn ich mir vorstelle, ich liege in den Wehen und muss erstmal in eine andere Stadt fahren, da werde ich aber grantig. So, genau, deswegen haben das viele als ein großes Defizit gesehen. Und Reiko Krawagna hatte damals noch Hoffnung und meinte, er ist im Austausch und guckt, ob man da nicht noch was möglich machen kann. Aber aktuell gibt es ja keine Geburtsstation hier.
Am Ende haben die ja dann sogar noch ein bisschen früher zugemacht als ursprünglich geplant, ne? Was war da los?
Viele Mitarbeitenden haben sich wegbeworben und dann sind wohl auch Eltern, Zitat, geflohen. Ne? Also wenn man sich überlegt, okay, gut, das schließt und jetzt gehen da Leute weg, dann überlegt man sich vielleicht doch nochmal anders, wo man sich anmeldet zur Geburt.
Ja. Schon heftig dieser Unterschied, wenn du sagst, 5 bekannte Geburten in Castrop-Rauxel im Vergleich zu Hunderten früher, wie viel weniger Leute mit Castrop-Rauxel als Geburtsort es dann geben wird, wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst. Mhm. Stell mal vor, in 50 Jahren kommen nur 250 Castrop-Rauxler auf die Welt. Das geht auch nicht, wird man so als erstes denken. Aber vielleicht geht es doch, außer man kriegt vielleicht doch nochmal irgendwie eine Geburtsstation zurück. Die Geschichte wird es zeigen.
Wer weiß.
Vielen Dank für deine Geschichte, Sophie. Mach's
Danke
gut.
auch. Tschüss.
Ein Thema haben wir noch, und zwar hat Tobias Weckenbrock, den ihr eben schon gehört habt, mit der Schulleiterin vom Berufskolleg Castrop-Rauxel, mit Birgit Becker, gesprochen. Es geht ums 150-jährige Jubiläum, ein bisschen um Schulgeschichte und darum, was berufliche Ausbildung heute eigentlich noch so wichtig macht.
Wir haben eine ganz spannende Vita für eine Schule, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber das hier ist der erste dokumentierte Eintrag. Und da ist diese Schule, weil, also ich sag mal, Berufsbildung durch die Zünfte damals gab es ja immer schon. Sodass also eine Berufsausbildung auch schulischerseits immer schon thematisiert wurde. Und da waren wir jetzt quasi eine Fortbildungsschule, eine gewerbliche. Wir sind in Castrop entstanden. Und damals gab es 77 Schüler, ne, und 4 Lehrer. In der Zwischenzeit sind wir etwas gewachsen und wenn man sich das hier anguckt, gab es immer andere Namen und andere Schwerpunkte, bis wir im Grunde erst seit 28 Jahren Berufskolleg Castrop-Rauxel heißen. Nach 150 Jahren sind wir bei 175 Lehrkräften und im Moment 2400 Schülerinnen und Schüler. Wir haben hier insgesamt 7 Gebäude, aber eins ist eben auch die Turnhalle etc. Wir haben 3 Hauptgebäude. Die sind natürlich so ein bisschen auch den Bildungsgängen und den Berufen zugeordnet. Man trifft sich auf dem Hof und man trifft sich vor allen Dingen im Schülercafé. Mhm. Und da mischt es sich. Ich sag mal, wenn sich Eltern viele Gedanken machen, ja, in welche Schulform soll mein Kind, ich sag mal, spätestens zur Anmeldung in die Klasse 5, das ist dann so zum Halbjahr Klasse 4, dann treffen sie sich nach der Klasse 10 alle wieder hier auf dem Hof. Wir haben natürlich auch viele Förderschüler, wir sind ein Inklusionsschwerpunkt mit allen möglichen Inklusionsschwerpunkten. Also eine Begegnung haben wir hier definitiv. Wir haben Vielfalt, das ist unser neues Leitbild. Wir haben eine vertikale Durchlässigkeit, also man kann hier wirklich ohne Schulabschluss anlanden und die Wege durch verschiedene Bildungsgänge, Berufe wirklich bis zur allgemeinen Hochschulreife finden. Das kommt auch vor, sehr selten. Aber wir haben dann ja auch noch mal die Weiterbildung, wo man dann auch noch den Bachelor Professional machen kann in der Abendform. Und da gehen zum Beispiel, man geht in die Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten, also ein Beispiel, und macht dann da weiter in der Personalwirtschaft, meistens schon berufsbegleitend. Also alle Wege sind offen, deswegen haben wir einen schützenden Kreis mit der Möglichkeit rauszugehen und sich selbst natürlich in der Berufswelt seinen Platz zu finden. Uns ist klar, dass man eigentlich nicht mehr wie früher 40 Jahre an einem Unternehmen ist, sondern immer wieder lebenslanges Lernen zum Credo macht. Das Team, was hier arbeitet, hat wirklich tolle Bedingungen, darum geht es nicht. Wir haben zunehmend, ich sag mal jetzt nach Corona, Post-Corona, Schülerinnen und Schüler, die psychische, sozial-emotionale Probleme aufzeigen. Durch die Zeit, die ich sag mal mehr oder weniger in der Einsamkeit vollzogen wurde. Das merkt man, dass es zunehmend, also wir brauchen deutlich mehr psychologische Unterstützung, die wir dann auch mit schulpsychologischen, also Schulsozialarbeit, aber dann eben auch mit den Kooperationspartnern auffangen müssen. Vereinsamung auch, korrespondiert auch noch mal ein bisschen mit Sucht, so Social Media etc., überhaupt Handy. Da kann man nicht mal fast genau sagen, so wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Magersucht ist definitiv ein Thema und Autismus-Spektrum ist auch mehr geworden. Also im Leistungsvermögen, in der Leistungsbereitschaft, wirklich auch dem Stoff folgen zu können, das ist wirklich zunehmend schwieriger, mit Schulabsentismus dann einhergehend, weil meistens dann, ich sag mal, die Verweigerungshaltung eintritt, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr. Und das aufzufangen, da bräuchten wir viel, viel mehr psychologische Unterstützung. Das ist aber kein Thema für das Berufsfolie Kaskoprauxel, das haben wir alle. Unser Einstieg ist nach der Klasse 9 oder nach der Klasse 10. Diese Kontakte auch in Kastrop, unsere, ich sag mal, Berufswahlorientierung, unsere Beratungsteams sind in diesen Netzwerken involviert, sodass wir natürlich den Austausch zu den, wir nennen sie Zubringerschulen, haben. Ja. Wir machen immer im Herbst Schulungen für die Lehrkräfte der abgebenden Schulen, sodass sie erstmal wissen, was ist ein Berufskolleg, was bieten wir an, wo kann die Reise für ihre Schüler weitergehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das machen, weil ein Berufskolleg kennt kein Mensch, ja, dass wir dir alles anbieten.
Zum Schluss haben wir noch unseren Lesetipp für euch. Laura Grasböck, meine Kollegin, hat die Geschichte von Alexander Scheidle aufgeschrieben. Er ist 31 Jahre alt, kommt aus Kastrop-Rauxel und hat nach einem schweren Rollerunfall sein Leben neu sortieren müssen. Wirbelbrüche, Schmerzen, Reha, Panikattacken. Vieles ist seitdem anders. Seinen Beruf als Kinderpfleger musste er aufgeben. Halt gefunden hat er ausgerechnet bei Bienen. Im Kleingartenverein Deininghausen kümmert er sich inzwischen um mehrere Bienenvölker. Und er sagt, wenn er vor den Bienen sitzt, ist das wie Therapie für ihn. Die Arbeit gibt ihm Ruhe, Verantwortung und das Gefühl, wieder eine Aufgabe zu haben. Mittlerweile verkauft er sogar seinen eigenen Honig namens Kastropper Gold. Der Text ist berührend, weil er zeigt, wie jemand nach einem schweren Einschnitt nicht einfach wieder wie vorher wird, sondern einen ganz neuen Weg für sich findet. Also unbedingt lesen. Und das war die Folge 243 vom Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und teilt ihn mit Freunden und Familie. Wenn ihr alle Artikel in Gänze lesen wollt, über die wir gesprochen haben, dann braucht ihr eher ein Plus-Abo. Das kostet im Moment 1 € für die ersten 6 Monate. Und wer sich für Kastrop-Rauxel interessiert, der sollte sich das unbedingt mal gönnen. Das ist eine gute Investition. Nächste Woche gibt's wie gewohnt eine neue Folge. Bis dahin passt auf euch auf. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Kastrop-Rauxel.